Wir müssen den Ton ausmachen. Aber ihr hört mich alle schon. Weil ich habe schon gesagt bekommen, wir sind live. Hallo, schönen guten Abend. Da sind wir wieder. Achter Live-Talk. Ich komme da eigentlich auch gar nicht mehr raus, aus der jedes Mal zu sagen, wie Wahnsinn das ist. Direkt vorab. Erstmal vorstellen, da drüben sitzt der Daniel Sprengnöder.
Das leuchtet wieder grün. Guten Abend zusammen. Ich drücke wieder aus.
Ja, wir haben weiterhin unsere lustigen Button hier. Irgendwann zeige ich euch das mal in der Kamera. Was ihr noch seht, ist, ihr seht eine weitere Kamera. Da steht zwar Aska und Floki, aber die, die ihr da seht, sind natürlich nicht Aska und Floki. Also ihr seht den Aska, ihr seht aber auch den Philipp und die Sabrina. Genau, die haben eine extra Kamera da stehen. Warum, wieso, weshalb, was wir da machen, erklären wir euch gleich. Achso, und unsere Studiofliege habe ich gerade gesehen, die ist auch schon wieder hier. Also, falls sie mal irgendwo auf einer Kamera sitzt, keine Sorge. Wir sind alle frisch geduscht, das ist halt nun mal so. Ja, achter Live-Talk. Sonderthema, wir wollen auf Hundeerziehungsmythen eingehen. Wir haben so ein bisschen das Thema geändert. Das hat auch einen Grund und den möchte ich euch auch nochmal nennen, weil wir euch natürlich auch alle da draußen aktivieren wollen. Wie die meisten von euch wissen, sind wir nominiert gewesen für den Goldenen Fressnapf 2021. Wir sind nicht unter die ersten drei gekommen, sehr schade, aber Fressnapf und auch die Jury dahinter haben sich entschieden, dass die bestimmte Projekte trotzdem auszeichnen wollen. Und ja, das gilt halt auch für uns. Ihr könnt seit Mittwoch dafür abstimmen und das ist ein bisschen kompliziertes Abstimmungsverfahren. Man muss da kommentieren, liken bei Instagram und bei Facebook. Schaut einfach rein, das findet ihr relativ schnell, auch auf unserer Seite. Und dadurch pusht sich der Beitrag hoch und das entscheidet, wer nachher wie viel von dem gesamten Kuchen abbekommt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Da wird es dann auch ein Video zu geben mit der Übergabe und so weiter und so fort. Aber Fakt ist schon mal, dieser Live-Talk ist als ein Teil unseres Resozialisierungsprojektes mit diesem Preis ausgezeichnet worden. Ja, da kann ich eigentlich an der Stelle nur sagen, und ich denke, der Daniel wird dazu auch gleich noch zwei Worte sagen, vielen, vielen, vielen Dank, weil das habt ihr da draußen möglich gemacht. Ihr schaltet hier abends ein, wenn wir das einmal im Monat machen, und ihr guckt euch das Geblödel an, was wir hier veranstalten. Deswegen haben wir heute jetzt auch wieder was ganz Neues aufgebaut und ich sag vorab schon mal, seht es uns nach, wenn vielleicht nicht alles technisch funktioniert. Wir geben unser Bestes. Ist halt mal was Neues. Daniel, du möchtest bestimmt noch was dazu raushauen.
Ja, Leute, vielen Dank. Der Plan war natürlich von uns, mit diesem Projekt euch irgendwie teilhaben zu lassen an dem, was hier passiert. Euch zu informieren, euch zu erreichen, was in den Corona-Zeiten sehr schwierig war. Das Medium war ja komplett neu für uns alle. Und ich bin da auch überwältigt, wie das eingeschlagen ist. Es hat ja Kreise gezogen, die hätten wir nicht erwartet. Die waren noch nicht geplant, aber umso schöner, wenn es denn so passiert. Und wir auch in der Form, also diese Aufmerksamkeit erreicht haben. Das ist natürlich das schönste Lob, was man kriegen kann, gar keine Frage. Denn so eine Arbeit mit diesen Hunden ist auch immer irgendwo dann emotional aufreibend, gefährlich irgendwo. Und trotzdem machen wir das ja mit Herzblut und gern und freuen uns natürlich an den Fällen, die wir hier bearbeiten. Aber wenn wir euch das dann irgendwo auch so transportieren konnten und ihr das so mitlebt, dann motiviert uns das nochmal so weiterzumachen. Das ist wunderschön. Vielen Dank an der Stelle.
So, dann hole ich mir das Mikrofon wieder zurück. Ja, was haben wir heute vor? Also das Thema ist heute Mythen in der Hundeerziehung. Und wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, so die klassischen Mythen, die vor allem den drei Hundetrainern dann jetzt auch immer wieder begegnen. Und ihr könnt das jetzt leider nicht so ganz sehen. Wir haben ja noch so ein großes Board und ich blende denen da jetzt auch die Mythen ein. Und wir haben eigentlich sogar drei Studiogäste, aber zwei nehmen aktiv teil. Ihr seht neben der Sabrina im Bild den Aska. Vielleicht mal so ein paar Worte zu Aska. Aska ist ein Hund hier bei uns im Tierheim, also ein Tierheimbewohner. Aska hat so ein paar kleine Wehwehchen, das ist aber jetzt hierfür erstmal belanglos. Er hat zum Beispiel ein chronisches Darmproblem. Wird aber jetzt hier keine Probleme geben, hoffe ich. Nein, also, aber der Aska ist insofern was ganz Besonderes, vor allem für die Sabrina, weil er sich Sabrina eigentlich fast von selbst ausgesucht hat als Bezugsperson. Und der Aska halt auch ein gutes Beispiel dafür ist, dass auch ein Hund aus einem Tierheim und aus dem Tierschutz willig ist, ganz, ganz viel tolle Sachen mitzumachen und das auch von selber mitbringt. Jetzt seht ihr den anderen Hund, der gleich hier was macht, und das ist der Floki. Der Philipp hatte ja schon mal die Möglichkeit, als wir so ein bisschen drüber gesprochen hatten in einem Live-Talk, wie ist man so dazu gekommen, wie ist das alles entstanden, wie ist auch der Philipp dazu gekommen, über Floki zu sprechen. Der Floki ist quasi sein Partner, also der nimmt auch an sämtlichen Sachen, die der Philipp so macht, Trainings, Stunden, Reso-Gruppen und so weiter teil und ist auch mehr darauf geschult, den Philipp auch zu unterstützen oder generell den Trainer zu unterstützen. Warum sind die beiden heute hier? Also übrigens, der da so Geräusche von sich gibt, den ihr immer wieder hört, das ist der Milo, richtig? Der ist, genau, der ist momentan Gasthund beim Philipp und der findet das hier irgendwie alles völlig unbequem gerade und weiß nicht, was hier so passiert. Für euch da draußen, wir werden das auch so machen, wenn das den Hunden irgendwann auf Nüsse geht, dann werden die hier auch zwischendurch rausbringen. Also ne, wir versuchen mit den Hunden euch aber gleich ein paar dieser Mythen möglichst mal zu zeigen, dass das zum Beispiel Quatsch ist. Ich würde mit einem anfangen, und zwar, damit die Leute auch direkt mal was sehen. Genau. Und jetzt steht nämlich an der Wand, Maulkörbe sind nur für bissige Hunde. Und jetzt würde ich A, ihr seht das dann auf der einen Kamera, also für euch auf der Kamera, seht ihr mal, wie die so damit umgehen. Und ich übergebe das Wort an Daniel. Und Daniel kann es mal kommentieren und vielleicht ein paar Worte dazu sagen, ob das so wahr ist.
Nein, genau nicht. Nee, sind nicht nur für bissige Hunde. Grundsätzlich ist ja bei den Rassen, jetzt, also laut Deutscher Bahn, muss ich mal so sagen, ist alles ab 5 Kilogramm kein Handgepäck mehr. Und alles, was diese Bedingung Handgepäck nicht erfüllt und ein Hund ist, muss einen Maulkorb tragen bei der Deutschen Bahn. So, bestimmte Länder in der EU haben auch als Pflicht vorgesehen, dass die Hunde Maulkörbe tragen, bestimmte Rassen, bestimmte Größen, tralala. Ich will jetzt nicht genau darauf eingehen. So ist es bei uns eigentlich ein Basistraining für die Hunde, dass man die Hunde sehr früh an diesen Maulkorb gewöhnt. Es kann durchaus im Leben irgendwann mal was auftreten. Nehmen wir mal den einfachsten Fall, der Hund hat sich verletzt, die neigen dazu, dran zu knabbern, dran zu lecken und sonst was. Um den Hund jetzt nicht die ganze Zeit mit so einer Tröte rumlaufen lassen zu müssen, kann ich dem mal einen Verband anlegen, legt den Maulkorb dran, dann kann er dran reiben, aber nicht mehr dran lecken. So. Dann hat der Hund also weniger Stress, weil er die nicht rumläuft wie eine Stehlampe und macht nichts kaputt, weil er, also je nachdem, was ich für einen Hund habe, so triebstarke Hunde jetzt wie der Floki, wenn das nicht passt mit dem Trichter, dann gehen die zwei Schritte rückwärts und nehmen Anlauf. Also dann, die möblieren dir auch ganz schnell die Wohnung um. Ne? Oder so ein Mali-Tierchen, so wie ich die zu Hause habe. Also die schaffen es auch in 5 Minuten 3 Schirme zu zerstören, völlig. Also der hängt dann in Fetzen runter. Ne? So, dann habe ich natürlich gerade, ich sag mal, für die ängstlichen Hunde, die vielleicht mit körperlicher Nähe, mit Enge Schwierigkeiten haben und zu solchen Befreiungsbissen neigen, da kann ich zum Beispiel helfen, um zwei Dinge zu tun. Einerseits kann ich jetzt die Nähe zum Hund herstellen, ohne dass der mich beschädigen kann. So, und dadurch passieren ja zwei Lerneffekte. Also der Lerneffekt beim Mensch, ich werde gebissen, also zuckig das nächste Mal. Und das realisiert der Hund. Also er hat jedes Mal ein Stückchen Erfolg mit so einer Aktion. Das heißt, so kann ich dem nicht zeigen, dass es okay ist. Und der andere Lerneffekt ist natürlich, wenn der Hund jetzt meint, er müsste sich befreien mit dem Schnappen und er kriegt aber dann keine Reaktion, dann lernt er irgendwann den Zustand auszuhalten und man muss als Mensch eigentlich gar nicht reagieren, außer die Präsenz immer wieder herstellen. So, und so geht das relativ schnell, dass ich den Hund daran gewöhnen kann, aber wieder der Mensch hat jetzt eine Negativerfahrung noch, der hat der Hund den Erfolg, wenn ich jetzt schnappe, dann fasst mich auch ja keiner an. Ne? So, das kann also die Sache, solange man eben auch da, muss ich nochmal erwähnen, also bitte nicht einfach zu Hause ausprobieren, Maulkorb drauf und gut, sondern man muss eben da genau auch geschult sein, wie nah darf ich wann ran, also jeder einzelne Schritt muss da erlaubt werden, also auch nicht überreizen, die ganze Geschichte. Der Hund ermüdet irgendwann oder ist zu gestresst und nimmt vielleicht gar nichts mehr wahr oder im schlechtesten Fall jetzt im Sommer mit Maulkorb, der kollabiert mir dann. Ja, weil das muss ich natürlich auch bedenken, also der Hund muss atmen können. Wir sehen jetzt beim Floki, dass der den Fang zwar öffnen kann, ja, so, ne, also er für seine Begriffe kriegt den jetzt relativ weit auf, mit diesem Maulkorb jetzt, so wie bei Floki drauf ist, kann ich alles Normale tun. Also alles Normale geht damit. So muss der Hund sich aber kühlen, das heißt, wir sprechen jetzt von 25 Grad Außentemperatur und mehr. Und ich fange an, mit dem Hund zu rennen, der Boden heizt sich auf, kriegt der Hund irgendwann Schwierigkeiten, weil er die Temperatur nicht mehr abführen kann. Und deswegen darf ich also mit dieser Form von Maulkorb zum Beispiel auch keinen Sport mit dem machen. Also nicht am Fahrrad laufen, nicht joggen, all diese Geschichten. Spazieren gehen wäre okay. Wenn ich darauf achte, dass der Hund nicht überhitzt. So, ja, wie kann man darauf achten? Also ich in meinem Fall habe mir da ein Handy zugelegt mit einer Wärmebildkamera. Ich kann das am Hund vor Ort überprüfen in Echtzeit. So. Dann weiß ich, weil der Hund kann auch aus anderen Gründen überhitzen, aber ich kann es einfach überprüfen und weiß es, ab wann es kritisch wird und kann einlenken. Ne? Man kann den Hund dann wieder kühlen, man nimmt ihn an die Seite, beruhigt ihn ein bisschen und so weiter. So, also die Sachen, da muss man ein bisschen drauf achten mit dem Maulkorb. Ich kann zum Beispiel auch, wenn einer spricht hier, wäre das schön. Und ja, mein Freund. Du hast ja. Nein, ja. Ja. So, was natürlich auch der Fall sein kann, dass ich jetzt einen Hund habe, der frisst draußen alles. Jetzt will ich dem aber nicht so einen Druck auferlegen und will dem böse sein oder will dem auch natürlich alles an Freiheit nehmen. Dann, dann ist natürlich der Hund so ein bisschen, ich will mal sagen, also nicht, das ist nicht unmöglich, was zu fressen, sondern der ist daran etwas gehindert. Ja? Weil die lernen auch schnell. Gerade wenn es jetzt zum Beispiel um Pferdeköttel geht, ne? Pferdeäpfel, die benutzen den wie einen Kartoffelstampfer. Das lernen die. Ne? Wie kriege ich das trotzdem in diesen Maulkorb rein? Also sind einfach kluge Tiere, ne? Und die arrangieren sich damit. So, das sind jetzt so die klassischen Dinge, wo man Maulkorb freiwillig benutzen kann. Aber es gibt natürlich auch die Auflagen, wo
ich würde ganz kurz einmal dazwischen gehen und zwar. Das haben die Leute jetzt wahrscheinlich gesehen, aber wir haben es noch gar nicht so richtig kommentiert. Mhm. Wie einfach es eigentlich jetzt war, dass ihr beiden den Maulkorb angelegt habt.
Ja.
Und vielleicht muss man das nochmal sagen, natürlich ist da ein gewisses Training hinter, ganz klar. Aber das ist ja das Ziel. Also Philipp zeigt es jetzt wahrscheinlich nochmal, ne? Er nimmt ihm den ab und setzt ihn dann auch gleich nochmal auf.
Ja.
Einfach damit man sieht, das ist für den Hund jetzt auch nichts Schlimmes mehr, sondern er kennt das.
Nein, genau. Das ist für den Hund nichts anderes jetzt, als ein Halsband anzuziehen oder ein Geschirr. Weil auch zum Beispiel diese Schüchen, die werden zwischendurch trainiert. Ein Hund kann sich immer mal eine Pfote verletzen. Oder man darf ja nicht vergessen, wir haben jetzt, also gerade in dem Stamm von Cancuna und von unserem Mentrailing, die Mentrailing-Gruppen, haben wir Hunde, die schon nahezu profimäßig ausgebildet sind. So, das heißt, wir sind also auch da schon in die Hundesuche gegangen bei vermissten Hunden. Wir haben auch schon einen vermissten Menschen gesucht. Und je nachdem, wo er rumlaufen muss, kann der Hund da nicht rumlaufen. Also wenn es da um Scherben geht, um Nägel geht oder Schrauben oder so. Das heißt, der Hund muss auch lernen, auf den Schürchen zu laufen und das eben stressfrei. Und darum geht es. Also die akzeptieren den Maulkorb prima. Für die ist das nichts anderes, als würdest du den, weiß ich nicht, Stiefelchen anziehen, die das Halsband anziehen, das Geschirr anziehen. Die kennen Rucksack beispielsweise. Die kennen auch eben kleinere Lasten zu tragen. Da sprechen wir wohl eben von 500 Gramm bis 2 Kilogramm. Und das zu akzeptieren, das ist zum Beispiel dann auch wieder die Vorbereitung mit diesem Rucksack, um so einen Hund zum Beispiel im Notfall, wenn ich mich abseilen muss, hier hinzuschnallen. Auch das muss der Hund stressfrei machen, er muss sich ja verhängen lassen und sicher fühlen. So, und so greift das eine ineinander. Also wir haben viele Elemente ganz früh schon auftrainiert, wo die Hunde sich natürlich im Kindesalter, in der Kinderstube ganz leicht dran gewöhnen. Das wird dann mit Spiel verbunden, mit Klicker verbunden, mit Ruhe verbunden. Und dann kommt der Maulkorb früh genug ab, nämlich bevor er den Hund selber stört. Und er sagt, das habe ich denn da im Gesicht, ist er schon wieder runter. Und irgendwann ist das ein ganz normaler Prozess, wie Halsband anziehen. Das stört die überhaupt nicht. So, und das ist auch der Plan, denn wenn ein Hund natürlich mit dem Maulkorb beschäftigt ist, der kann sich an Dingen nicht widmen. Also das Lernen ist dann reduziert oder sogar völlig eliminiert, weil er nur ab muss, dieses Ding. Und es ist natürlich auch nie die Idee, dass ein Hund durch den Maulkorb gestresst sein soll. Ja, also da bitte Leute, man kann das ganz einfach mit Leberwurst und sonstigen Leckerchen schön auftrainieren, aber wie mit allem muss man sich der ganzen Sache auch mal widmen. Und auch mal aushalten, dass der Hund mal kurz sagt, nee, das will ich nicht im Gesicht haben. So, und da trennen sich natürlich wieder genau die Gruppen. Die einen sagen, oh, um Gottes Willen, mein armer Hund, der muss jetzt einen Maulkorb tragen. Oh nein, oh nein. Und dann windet der sich so. Und dann, Leute, klebt dem Hund mal ein Klebestreifen hier über die Nase. Der macht das gleiche Theater mit dem Klebestreifen wie mit dem Maulkorb. Und unsere Hunde, das kann man schön zeigen, das kannst du vielleicht gleich mal mit einer Beute zeigen, die haben diesen Fremdkörper im Gesicht, realisieren aber nicht, dass sie zum Beispiel einen Ball nicht aufgreifen können oder zum Beispiel auch einen anderen nicht beißen können. Das ist bei den aggressiven Hunden ist das ja ein wichtiges Thema. So, das heißt, die Fähigkeit, die Intelligenz des Hundes reicht nicht aus, um zu verstehen, ja, ich kann jetzt nicht mehr beißen. So, und das hilft jetzt in der Arbeit mit den aggressiven oder ängstlichen Hunden beispielsweise, wo ich ja Verhaltensweisen ändern will und der Hund auf jeden Fall durch die Beißerfahrung nicht erfährt, so der Mensch, der zuckt jetzt, der schreit jetzt und damit komme ich jetzt irgendwie weiter, sondern das bleibt genau aus. Das heißt, da haben wir vielleicht mal einen blauen Fleck und mal ein paar Schrammen und der Hund merkt, oh, ich bin hier so sauer und versucht den zu beißen und der reagiert überhaupt nicht. Ja, ja? So, das muss aber der Plan sein und das war jetzt schön zum anschaulich machen nochmal. Und selbst wenn der Hund 10 Jahre den Maulkorb drauf hat, der wird immer noch so reagieren und versuchen, einen Ball zu fangen, trotz des Maulkorbs. So, und so lässt sich das schön beweisen. Also die Intelligenz des Hundes reicht dann nicht, um zu erkennen, oh, ich kann ja nichts fressen, weil ich den Maulkorb drauf habe oder ich kann das Spielzeug nicht aufheben. Da gibt es Hunde, die differenzieren da ein bisschen. Aber im Ernstfall, wenn es um Prügeln, um Aggression oder um Angst geht, steht das nicht zur Verfügung als Auswahl. Wenn es um Futter geht, vielleicht, dann kann er merken, das große Leckerchen kriege ich nicht dadurch, das kleine schon. Ja, aber sobald da Aggression oder Angst reinkommt, funktioniert das Gehirn anders, auf anderen Wegen. Und dann blendet sich das aus, dann versuchen die zu beißen, als wenn nichts drauf wäre. So, das mal vielleicht dazu, weil es werden bestimmt Kommentare kommen, wo ja manche Leute sagen, ja, aber wenn der Maulkorb drauf, dann frisst man ja nichts mehr. Ja, kann aber auch sein, dass der gestresst ist, der Hund. Ein gestresster Hund frisst auch nichts, der hat keinen Appetit. Also auch da Vorsicht, da muss man genau hingucken. Das ist eine zu pauschale Aussage.
Okay, bevor wir weitermachen, weil ich versuche gleich so ein bisschen immer durchzurattern. Ich weiß, der Daniel erklärt das immer sehr gerne ausführlich, aber wir haben natürlich den Stressfaktor, die Hunde müssen ein bisschen beduddelt werden, sonst wird das irgendwann schnell langweilig und wir wissen, dass gerade beim Floki Langeweile bestimmt nicht so witzig wird. Die Monika hat eine Frage in den Kommentaren gestellt, nämlich gibt es auch eine App für die Werbebildkamera, um Überhitzung zu erkennen? Monika, das ist leider technisch so, dass das dein Handy leisten muss. Also beispielsweise alle iPhones können das sowieso schon mal grundsätzlich nicht. Beim Daniel, wir machen jetzt mal Schleichwerbung, der Daniel hat ein Caterpillar-Handy, die können das. Also da gibt es zig Modelle, die das können. Ich weiß, es gibt auch, glaube ich, 1, 2 Samsung-Geräte, die das können, aber grundsätzlich gibt es auch. Also selbst wenn das Handy das nicht kann und man jetzt nicht dafür 1.000 Euro oder 800 Euro oder was auch immer ein Handy kaufen will, es gibt so Geräte auch zu kaufen im Baumarkt etc., die sind für andere Zwecke. Prinzipiell würde es ja sogar ein Laserthermometer erstmal tun. Also ne, die kann man sowohl für einen Kaminofen oder auch wie die jetzt zur Corona-Zeit waren, um auf der Stirn zu messen. Selbst das würde es ja tun, weil ich punktuell messen kann. Wichtig wäre, genau, wollte ich gerade sagen, wichtig wäre ohne einen Laserpunkt, weil das A natürlich gefährlich für die Augen ist, B auch den Hund natürlich wieder triggern könnte, dem roten Punkt hinterher zu jagen. Also der auch na, jetzt kann er.
Also mal, es gibt Module, die man ans Handy anstecken kann über USB, das gibt es auch. Aber der einfache Weg, das kenne ich jetzt aus dem Modellsportbereich, ist so ein Ultraschall-Wärmemessgerät, weil das nutzt eine andere Frequenz und prüft die Oberflächentemperatur. So ein Laser wird unter Umständen durch das Fell nicht gut reflektiert und stimmt. Ja, man passt das mit der Erfassung nicht. Ja, so und es reicht eben mit so einem Ding kurz draufhalten und dann habe ich also hinterm Komma eine Stelle sogar genau und kann die Temperatur ablesen. Die übrigens entscheidend sein kann. Ne? Die entscheidend sein kann. Ja, dazu muss man jetzt natürlich auch wissen, wie ist die normale Hautoberflächentemperatur, was ja mit der Körpertemperatur nichts zu tun hat und wie ist der aufgewärmte Hund, welche Körperaußentemperatur hat er da. Da müsste man in Ruhe mal drüber sprechen.
Das ist ein Thema fürs nächste. Also Ich sag gerade schon, das ist vielleicht mal ein Thema fürs nächste Mal. Wobei wir jetzt natürlich einen verschoben haben, aber wir müssen mal gucken. Vielleicht kriegen wir es ja mal hin, Julia mal herzukriegen für so einen ersten Einblick in Erste Hilfe. Gehen wir mal zum nächsten, damit die Hunde was zu tun haben. Und zwar, was haben wir denn Schönes? Wir haben, weil der Philipp gerade schon so ein bisschen was davon gezeigt hat. Der hat nämlich gerade schon die ersten Ansätze gemacht. Und zwar steht jetzt bei uns an der Wand, Klickertraining ist klassische Konditionierung und grundsätzlich schlecht. Jetzt hat der Philipp gerade schon gezeigt, was der Floki so alles mit dem Klicker macht. Und jetzt würde ich aber gerne auch Sabrina bitten, die hat schon Klicker in der Hand. Das Schöne ist, was jeder von euch bitte realisieren muss, wenn ihr das... Sabrina, kannst du noch... Ah ne, die Leine ist nicht so ganz lang, ne? Aber man kann ihn... Ja, sonst mach ihn mal ab und mach's mal in der Mitte, dass man das richtig schön in der Kamera sieht. Vielleicht nochmal zum Hintergrund, bevor der Daniel kurz erklärt, was da gerade passiert und was da gemacht wird. Aber der Asker ist ein Bewohner hier im Tierheim. Das heißt, es ist nicht Sabrinas privater Hund. Sie arbeitet nicht unbedingt jeden Tag mit ihm. Und wenn sie jeden Tag mit ihm arbeitet, dann vielleicht mal 10, 15 Minuten, mal höchstens eine halbe Stunde. Und trotzdem funktioniert das da sehr gut. So, Daniel, hau raus. Muss man sagen, dass das mit Kindern
tatsächlich schlecht ist. Das kann man jetzt so sagen. Das ja. Ja, also klassische Konditionierung hat vielleicht jeder mal gehört. Das ist jetzt in dem Fall, wird das mit Klicker gemacht. Man kann, das nennt sich sogenanntes Markertraining. So, das heißt, der Marker ist der Klick für eine richtige Handlung oder richtige Aufgabe oder richtige Aktion, wie auch immer. Und damit kann ich jetzt vor allen Dingen sehr präzise markern, wann genau macht der Hund was richtig und kann viel besser den Moment einfangen, als wenn ich den lobe. Ein Lob ist zu lang und ein Lob ist ja immer persönlich. Ich adressiere das, ich finde das gut, was du tust. So, und wenn man sich um die Psychologie und auch vor allem Lernpsychologie mal so ein bisschen kümmert, gibt es natürlich Oberflächen, wo diese persönliche Adressierung wichtig ist, also einen persönlichen Dialog. Aber es gibt natürlich auch Bereiche, wo der Hund für sich selbst was lernen soll. So, und da ist zum Beispiel die persönliche Ansprache gar nicht so vorteilhaft, weil ich immer dem Hund transportiere, der macht das für mich. Der muss das ganz alleine für sich eben lernen. So, und das wiederum ist schon Kopftraining. Also wenn ich dann den Hund quasi in eine Aufgabe bringe und der löst die nach und nach, kann ich immer das wie Topf schlagen. Also der arbeitet sich langsam ran und dann kann ich markern, wenn er ein bisschen näher dran ist, mit einer Belohnung. Und dann regt das natürlich an, dass der Hund diesen Prozess auch besser verinnerlicht, weil er den aktiv durchlebt und hat damit Erfolg, was wiederum für unsichere Hunde sehr wichtig ist. So kann ich denen Erfolg geben, Selbstbewusstsein geben und so weiter. Ihr dürft gerne mal nicht tauschen oder so, ne? Also, wenn ihr das wollt, nicht? Weil der Floki schon die ganze Zeit so, hallo, ich möchte auch. So, und was die Sabrina jetzt so ein bisschen da gezeigt hat, das ist eben nicht, der Hund kriegt jetzt in dem Bereich nicht viel gesagt, also bitte setz dich mal hin oder mach mal dies und mach mal jenes. Und das ist das Arbeiten eben auf der Verhaltensebene, also Behaviorismus. Und das nennt sich Shapen, also der Hund darf machen, was er machen möchte. Und ich arbeite dem durch den Klicker dahin, dass der versteht, bestimmte Sachen abzuliefern und die zu reproduzieren. Das nennt man jetzt eben Shapen. Und so kann ich natürlich
vielleicht auch... Ganz kurz, ohne dich unterbrechen zu wollen, aber man sieht das beim Philipp leider in der Kamera nur so. Also der Philipp zeigt ihm das über die Kopfneigung zum Beispiel. Also vielleicht, wenn ihr nochmal hinschaut.
Ja.
Genau.
Jetzt kann man es gerne mal sehen. Genau zu sagen, ist es gar nicht die Kopfneigung, sondern der Philipp benutzt seine Augen als Target. Muss ich jetzt vorstellen, da, wo der Philipp hinguckt, das ist wie ein Laserpointer auf dem Boden und darauf ist jetzt der Floki konditioniert. Das heißt, ich muss dem nicht sagen, komm mal links rum, komm mal rechts rum, sondern da, wo ich hingucke, positioniert er sich, sieht dem Philipp in die Augen und lässt sich so auch in Sitz oder Platz bringen, weil er Floki selbsttätig den Augenkontakt herstellt. So, und das kann ich mir mit dem Klicker Schritt für Schritt erarbeiten. Es fängt mit Augenkontakt an, es fängt mit dem Sitzen an. Der nächste Schritt ist beispielsweise, der soll also dann die Position wechseln, wenn ich den Kopf zur Seite drehe, das muss er dann verstehen. Dann wird das immer komplexer. So, ist in dem Fall natürlich eine Form der Kommunikation, die so erlernt wird und was Nonverbales. Und man sieht eben hier, die meisten Hunde haben auch Spaß daran, das zu verstehen. So, und jetzt haben wir hier natürlich einen Arbeitshund, der hat da richtig Bock drauf. So kann ich aber natürlich auch meine ganze Kommunikation weiter ausarbeiten. Also ich kann den Hund natürlich viel präziser nachher auch schicken, indem ich einerseits dahin gucke, dann auch hin zeige und ich kann dem schnell oder langsam sagen oder. Und das kann ich alles mit dem Klicker über einzelne Module quasi einzeln erarbeiten und füge diese Schritte dann nacheinander zusammen und kann die nachher auch komplexer benutzen. Also es lässt sich dann variieren. So, und ab da fängt es an, Spaß zu machen. Ja, also ich habe verschiedene Sachen in der Werkzeuge in der Tasche und brauche den Hund nur noch ansprechen und der weiß genau, was ich von dem will und kann da schön drin variieren. Das wird eben alles übers Shapen bei uns gemacht. Also wir arbeiten den Hund dahin, dass der das selber versteht, abliefert. Und man könnte das jetzt auch verbal benennen, muss man aber gar nicht. Das ist das Tolle. Weil das Verbale kann ich mir jetzt noch offen lassen für andere Dinge. Das heißt, ich habe jetzt mehrere Kommunikationswege. Der Target, mein Auge, da wo ich hinsehe, sollst du sein. Achte auf die Informationen, die ich dir gebe, also sollst du stehen, sitzen oder liegen. Oder dich vorwärts bewegen, rückwärts bewegen. Und dann kann ich aber noch sagen, meinetwegen bring mal dieses und jenes. Und dann gucke ich wieder dahin, wo es ist. Und kann dem Hund eine ganz präzise Hilfestellung geben, die der auch hinterfragen kann. Ja, so, und das ist eine viel bessere Hilfestellung. Das ist eben auch unsere Form der Kommunikation entwickelt sich so, dass ich dem Hund sehr leicht Informationen geben kann. Also sagen wird da überbewertet. Ne? So, es geht um Informationen. Und das muss der Hund verarbeiten und verstehen. So, und das ist eben ein Weg, um da hinzukommen. Sehr, sehr einfach und subtil, aber sehr wirksam beim Hund. Und dann kann ich dem zusätzlich eben auch noch was sagen, wenn ich möchte. So, und das macht aber dieses Zusammenspiel zwischen Mensch und Hund eher zu einem Team, weil ich mich mit dem Hund dahin arbeite und nicht einfach nur verlange und den Hund so zum Befehlsempfänger mache. Trotzdem kann ich ja im Bereich Obedience und ähnliche Sachen auch mit dem Klicker, also bis hin zum hochpräzisen Arbeiten, wenn ich das möchte. Ja? Da lässt sich also viele, viele Dinge verwenden. In Delfinarien wird zum Beispiel werden Pfeifen benutzt. Jeder Delfin hat seine eigene Pfeife. Und dann gibt es eben Fisch als Belohnung. Findet der Hund jetzt nicht immer gut. So, und natürlich eine Frage, muss ich den denn immer beklickern? Nein, muss ich nicht. Das ist eine Arbeit. Wenn der Hund das versteht, schleiche ich den Klicker wieder aus. Und man schleicht auch die Leckerchen wieder aus. Also am Anfang ist das wie bei Welpen. Die kriegen für jedes Sitz auch ein Leckerchen. Und nachher, also wenn der Hund erwachsen ist, wenn da immer noch für jedes Sitz ein Leckerchen gibt, hat irgendwo den Sprung in den nächsten Lernschritt nicht gemacht, sondern ist da hängen geblieben. Ne? So. Aber es ist eben der Plan, man schleicht die Leckerchen aus. Auch da muss man die Balance natürlich finden. Jetzt kriegt der Hund weniger Belohnung. Bleibt der noch so motiviert oder kippt der wieder zurück? Dann muss ich den auch irgendwo wieder ein bisschen mehr belohnen. So, und deswegen ist Klickern nicht einfach Klicker. Also ich kann nicht einfach einen Klicker nehmen und Klicker jetzt wild an dem rum und dann habe ich einen tollen Hund. Nee, das ist schon Konzept. Ja, also man muss eben mit jedem Werkzeug umgehen können. Also nicht jedem kannst du einen Schraubenzieher in die Hand geben, oder vielleicht doch, aber dann macht er eben Sachen, die sind nicht in unserem Sinne oder verletzen sich selbst damit oder andere. Ne? Also man muss damit umgehen lernen und auch wie mit allem ein Gefühl dafür kriegen. Aber grundsätzlich zum Shapen machen, um arbeiten zu können, dem auch in der Ausbildung beispielsweise, egal Therapien und so weiter, wird sehr gerne der Klicker benutzt, weil es eben unpersönlich ist. Da ist wieder der Vorteil, der nächste Mensch nimmt den Klicker, den kennt der Hund, und steigt leichter in diese Arbeit ein. Ja, anstatt sich wieder an eine Persönlichkeit, den Umgang und die Tonlage und sowas gewöhnen, das ist dann einfach zu viel. So, also man kann das runterbrechen auf den Klicker. Wenn ich mit dem arbeiten will, es erleichtert den Umgang, es erleichtert die Aufgaben und es ist unpersönlich, lässt sich also auf andere Personen leichter übertragen. Das mal so abgekürzt.
Jetzt kann ich dir noch sagen, wir haben wieder einen Kommentar, auch von Monika. Philipp, zieh dich schon mal warm an. Sie schreibt, sie möchte das Shapen auch mit Rocco können. Monika, hast du gehört? Also Philipp sagt, es ist kein Problem. Gibst ihn noch mal eine Woche bei ihm ab und kriegst ihn wieder und dann kann er das, garantiert. Paar russische Kommandos, sagt er gerade. Ja, Leute, Mensch, zwei Mythen erst. Also erstmal vielleicht nochmal die Aufforderung. Jeder, der uns gerade zuschaut, schreibt Sachen in die Kommentare. Und selbst wenn wir es jetzt nicht schaffen, in der nächsten halben Stunde hier noch auf vielleicht eure Frage zu einem Mythos einzugehen oder ihr benennt einen und wir sagen euch mal, was die Trainer davon halten, dann würden wir das aber entsprechend nachreichen, weil ich glaube, dass wir zu so einem Thema wahrscheinlich noch einen zweiten und dritten Live-Talk machen könnten. Ich habe aber, weil das muss man auch sagen, wir haben schon eine halbe Stunde fast rum, einen weiteren an die Wand geworfen. Jetzt vielleicht nochmal, ne, weil das ist auch ganz schön anstrengend, was die zwei da machen. Die stehen nämlich mitten im Scheinwerferlicht, weil wir haben da extra noch einen Scheinwerfer aufgestellt. Also schön ist das gerade nicht, da so auf der Präsentierfläche zu stehen. Ja. Und zwar steht an der Wand, Hundeerziehung funktioniert nur über Autorität. Und ich würde das gerne mit dem nächsten Mythos verbinden. Der heißt nämlich, ein guter Hundeführer nimmt die Alpha-Rolle für seinen Hund ein. Und ich glaube, das ist was, wo beim Daniel schon, also wenn er jetzt keinen so einen Kragen an hätte, würdet ihr hier schon so Halsschlagadern wie Bockwürstchen sehen, weil das ist nämlich genau Daniels Thema. Und ich glaube, auch da kann der Philipp was zu zeigen. Und Sabrina auch, weil Autorität würde nämlich bei diesen beiden Hunden nicht funktionieren, zumindest nicht in der Form.
Ne, genau. Naja, also letztendlich ist es ja so in der Rückblende, wenn man jetzt die Kindererziehung betrachtet, dann wissen die Jahrgänge wie ich, wie unsere Eltern erzogen wurden und wie deren Eltern erzogen wurden. Das wurde eben noch mit starker und strenger Hand durchgeführt und auch in der Schule durfte man dann eben nach vorne kommen, wenn man frech war und hat es mit dem Lineal auf die Finger gekriegt, also auch in die Ecke stellen, solche Maßnahmen. Das nannte man dann eben Züchtigung. Man hat ja irgendwann in den 60ern erkannt, dass diese Autoritätsform nicht die beste war, dass eben Autorität über Machtausübung ist es letztendlich, also nicht über Kompetenz, sondern es wird Macht ausgeübt, dazu führt, dass andere unterdrückt werden. Das ist ja eben Teil, das ist ja immer die Rollenbekleidung. Also wenn ich jetzt ein Kinderspiel betreibe, wo ich zwei Gegenstände nennen muss, die da zusammengehören, dann wird bei Hammer auch Nagel genannt. Dann sind diese Rollen festgelegt. Also ne, es gibt dann nur Hammer und Nagel. Und das ist eben das Fatale. Also wir reden ja hier von einem Sozialpartner, auch ein Kind ist ein Sozialpartner und ein Schutzbefohlener. Und wenn ich den mit der falschen, also mit so einer Autoritätsform komme, dann unterdrücke ich denjenigen. So, und das, ich schüchter den ein. Ja, so, das ist Einschüchterung, hat ja den Zweck, dass der andere nicht mehr so frech ist, aber ich mache den eben stumm. Und der ist dann auch nicht mehr geneigt, mit mir ehrlich zu sein oder wird dann auch nicht mehr ungestresst sich diesem Dialog widmen können. Also hat man früher natürlich aufmüpfige Kinder auch ruhig gekriegt, aber man hat sie zu still gekriegt. Und das zeigt sich dann an anderer Stelle. Das sind dann die, die rausgehen und verprügeln den Nachbarsjungen dann, weil sie zu Hause Gas gekriegt haben. Und das ist also die schlechteste Autoritätsform, die ich ausüben kann. So, und daraufhin kam ja bei den Kindern die anti-autoritäre Erziehung oder noch schlimmer, gab es da noch so ein Modell. Und dann kam irgendwann beispielsweise Montessori, die hat ja den Leitfaden, hilf mir es selbst zu tun. Und so handeln wir auch mit unseren Hunden. So, also das ist so wie im Leben, also Respekt und Neid muss ich mir verdienen. Und zwar aufgrund von Leistung. Nicht, weil ich mir das erstohlen habe, nicht erschummelt habe, nicht, weil ich in der Reihe einfach 5 Plätze nach vorne gesprungen bin, sondern weil ich mir das ehrlich verdient habe. So, und ein guter Hundeführer nimmt immer die Alpha-Rolle für seinen Hund ein. Ja, im besten Falle ja. Das muss man aber kurz eben beleuchten. Was ist denn die Rolle? Das ist so wie mit der Chefrolle. Das ist so mein Lieblingsthema, wenn einer dann so einen Zettel anschleppt. Ja, der letzte Hundetrainer hat mir 13 Regeln aufgeschrieben und ich muss immer Chef sein. Da könnte ich schon im Strahl kotzen, tut mir leid, aber...
ganz kurz, Daniel, ja. Und jetzt bin ich schon knapp, also ne, durch Sabrina, fast 2 Jahre in deinem Dunstkreis und ich weiß gar nicht, wie oft mir das mittlerweile schon begegnet ist, dass Leute mir das erzählen. Warte
mal ab, wenn du 15 Gott. Jahre alt hast, wie du dann dazu stehst. Ne? So, und da muss man eben ganz klar sagen, also Leute, zieht euch da mal ein Krönchen auf, nehmt ein Zepter in die Hand und sagt, ich bin der König. Und was nutzt das jetzt? Also wie viel bin ich jetzt weiter? Und was nutzt mir das, jetzt diese Rolle zu haben? Also es ist unter den Königen ja so, dass der eine beliebt war beim Volk und der andere wurde am nächsten Kreuz aufgehängt oder am nächsten Baum. Und so ist das mit jeder Rolle, also auch Chefrolle. Leute, die Rolle an sich, die könnt ihr haben oder nicht, Ja, da könnt ihr euch ein Ei drüber schlagen. Sondern es geht ja darum, wie gut bekleide ich denn die Rolle. Also es geht wie immer bei allem um Kompetenz. So, und wenn ich jetzt als Erziehender kompetent bin, dann brauche ich da keinen Namen für. Dann muss ich nicht der Chef sein, dann muss ich nicht sagen, aber ich bin das Familienoberhaupt und ich bin jetzt der Bestimmer. Und dann brauche ich auch nicht, mich Alpha zu nennen. Das hat man dann nicht nötig. So, und das ist genau unser Thema. Wir wollen das Miteinander schulen, also auch den Respekt. Also der Mensch muss Respekt lernen und der Hund genauso. Und das muss man sich erarbeiten, mit jedem Hund neu. Ne? Aber das ist ein toller Weg, weil ich bekomme dann Respekt zurück. Das muss man sich verdienen, Leute. Aber hat man sich das verdient, habe ich einen treuen Begleiter. Also den Weg kann man nicht durch Druck abkürzen und erzwingen. Das funktioniert einfach nicht. Ne? Beim Lernen vielleicht kann man was abkürzen, aber nicht, wenn es um Vertrauen und Beziehung geht. Das ist dann die falsche Oberfläche. Ne? So, und das ist eben genau, wenn ich schon höre, eure Alpha-Rolle und ich bin der Rudelführer. Ja, dann müsst ihr mal den Udo fragen. Also, wir reden jetzt von Udo Ganzloser. Schönen Gruß an der Stelle, wenn du zuhörst. Ich weiß, glaube aber nicht. Der wird euch dann erklären, dass der Rudelchef natürlich zum Rudel gehört und das bedingt jetzt biologisch, dass man fortpflanzungsfähig ist. Und dann frage ich dann scherzhaft schon mal in Stunden, ich bin der Rudelführer. Okay, und dann, in welchem familiären Verhältnis stehst du denn zu deinem Hund? Also bist du Vater oder Onkel? Ne? Nee, Leute, ganz ehrlich, also lasst diese Gedanken über diese Rollen, weil ihr transportiert euch gedanklich ganz woanders hin, sondern was es braucht, ist ein gewisses Verständnis für den Moment und auch ein gewisses Einfühlungsvermögen, gepaart natürlich mit einem zielorientierten Handeln. Also ich muss natürlich überlegen, ich will dahin. Also zu viel Verständnis führt natürlich dazu, dass wir den Weg des Hundes dann einschlagen. Aber es muss eben eine gesunde Mischung bleiben und ich darf das Ziel nicht aus den Augen lassen. Aber eben nicht nur meinen Weg wählen, sondern ich muss den Weg immer mit dem Hund zusammen wählen. Und der Langsamste bestimmt die Geschwindigkeit. Punkt, Ende.
Dann klaue ich dir den jetzt direkt wieder. Ich weiß noch, also bevor ich jetzt hier nichts an die Wand werfe, ich habe zwei Sachen, die sich nämlich, Sabrina, ich muss immer nach da zeigen, das ist so automatisch, hat einen vorgeschlagen und der Philipp hat auch einen vorgeschlagen. Und die würde ich jetzt beide nämlich noch nehmen und dann gucken wir mal, wo wir dann sind. Kommentare momentan keine, dann kann ich gerne noch ein paar von den Vorbereiteten nehmen. Aber ich glaube, dann wird es nämlich langsam auch ein bisschen müde für die Hunde. Und zwar hat die Sabrina vorgeschlagen und den hat der Daniel in den Vorbereitungen, in den Vorgesprächen gerade noch ein bisschen erweitert. Hunde aus dem Tierschutz, und da mache ich jetzt die Erweiterung vom Daniel dabei, und ältere Hunde lernen nicht mehr so gut. Ja, oder Hunde aus dem Tierheim lernen nicht so gut. Nochmal, vielleicht zur Verdeutlichung, der Aska ist jetzt, Sabrina, korrigier mich, oder nick in die Kamera, 5 Jahre knapp alt und ist seit fast 2,5 Jahren bei uns ungefähr, ne? Was hat Aska in der Zeit gelernt? Alles das, was er gerade hier zeigt. Weil als er herkam, konnte er das alles nicht. So, also vielleicht für euch da draußen zur Verdeutlichung. Der Aska ist ein Hund, der hierher kam ohne Vorkenntnis, also zumindest nicht mit denen, die er jetzt hat, und der alles das, trotz dass er Bewohner eines Tierheims ist, also quasi ein bisschen in Gefangenschaft bei uns wohnt eigentlich, hat er das trotzdem alles gelernt oder zeigt das jetzt. Ne? Das hat mit dem Lernen vielleicht auch nichts zu tun. Das war ja da. Also die Sabrina hat es nur rausgekitzelt noch mit dem, was sie ihm an Möglichkeiten geboten hat. Also ich glaube, den Mythos können wir damit schon direkt sprengen, aber der Daniel sagt da bestimmt gleich noch was zu. Ich würde aber den anderen Mythos direkt noch mit auspacken. Und zwar hat der Philipp gesagt, ein Hund muss immer freilaufen können oder mein Hund braucht immer Freiraum. Und da würde ich jetzt dann den Daniel nämlich drauf loslassen, weil ich weiß, da hat er ganz, ganz viel zu sagen zu.
Ja, gut. Also, ja, vielleicht fangen wir doch mit den älteren Hunden mal an. Natürlich lernen die bis zum Lebensende. Das ist bei Hunden wie bei Menschen sehr gleich. Also die kriegen auch irgendwann Demenz vielleicht. Oder, ne, das ist alles ein bisschen langsamer vom Lernen oder bestimmte Dinge werden vielleicht auch nicht mehr gelernt. Aber grundsätzlich kann man erstmal sagen, gelernt wird ein Leben lang. Punkt. Ja? Also wenn wir jetzt 60 und 70 sind, dann möchte man jetzt auch nicht unbedingt auch mal studieren gehen. Es gibt Leute, die tun das, mehr aus Hobby. Die erzählen auch das Gleiche, dass Lernen inzwischen sehr schwierig ist. Und verlernt Lernen. Und man ist also auch nicht mehr man ist diesen Stress erstens nicht gewohnt und zweitens ist eben Stressbelastung und Erholungsphase natürlich ganz anders gelagert als bei jungen Menschen. Die können das viel besser verpacken als ältere Menschen. Und so ist es bei Hunden auch. Das kann man eins zu eins im Grunde genommen vergleichen. Also sonst könnte auch ein 10-jähriger oder 12-jähriger Hund niemals umziehen und würde das zu Hause ja gar nicht akzeptieren und wiedererkennen und da vor jede Wand laufen, weil er jetzt ja 10 Jahre vorher was anderes gemacht hat. Also daran kann man sehen, dass die sehr anpassungs- und lernfähig sind. Aber ich mache natürlich aus einem 12-jährigen Schäferhund, der jetzt 10 Jahre im Tierheim gesessen hat, auch keinen Border Collie mehr, der agiert wie mit 2 Jahren. Ne? Da machen wir uns nichts vor. Und dass der auch die 10 Jahre nicht in 2 Jahren nachholt, da machen wir uns auch nichts vor. So, aber grundsätzlich sind die alle lernfähig. Und die Frage ist, welchen Anspruch stellt man denn jetzt an diesen Tierheim? Und muss der jetzt in 3 Tagen durch einen brennenden Reifen springen oder weiß ich nicht. Würde ich es Aska in dem Fall tun. Da vielleicht noch eben der Hintergrund, also die Sabrina hat ja eine Ausbildung bei uns gemacht bei Cancuna und unsere Trainer hier, das hatten wir ja schon mal erwähnt im Live-Talk, kriegen dann auch einen oder auch dann später nochmal einen zweiten Hund zugewiesen. Das heißt, die müssen sich um diesen Hund kümmern und den natürlich mit allen Sachen versorgen, also Basistraining wie Deckentraining, Klickertraining, Differenzierungstraining, tralala, so, ne? Also soziales Training und sowas. Toleranztraining meinetwegen. Das müssen die mit denen durchgehen. So haben dann unsere Tierheimhunde hier den Vorteil, dass quasi in einem überwachten Training mit Hausaufgaben nicht irgendwas rumprobiert wird, sondern es werden ja ganz klare Ziele verfolgt. Und das ist dann gut für die angehenden Trainer und vor allen Dingen eben gut für unsere Tierheimhunde. Die bekommen eine intensivere Beschäftigung als eben nur mit den Gassigängern beispielsweise. So, das ist ja der Hintergrund für unser RESO-Projekt. So, und da hat eben Aska dann bewiesen, dass der nicht nur die Sabrina irgendwie ein bisschen attraktiv findet, sondern ganz toll. Ne, das hat sich ziemlich schnell abgezeichnet. Ne? Der wurde also regelrecht zu einem Schatten. So, und der hat sich also, man hat es ja eben gesehen, dieses Vollkontakt-Schmusen, das hat er also sehr früh gezeigt und hat gesagt, ich finde dich so großartig. So, ist natürlich, da geht einem das Herz auf. Also wenn ein Tierheimhund, der sonst, wir kennen ja auch als Krawallschachtel so ein bisschen im Zwinger, und wenn du dann siehst auf der Wiese, wie der mit der Sabrina schmust, da schmilzt du dahin. Ja, und das würdest du da drinnen auch nicht vermuten im Zwinger, dass der auch so da sein kann. So, und der hat sich ein Bein ausgerissen für die Sabrina, also auf Frisbee spielt der und wir haben ganz viele Sachen gemacht und mit was für einer Begeisterung, also er reißt sich wirklich ein Bein aus. Und wenn man dann eben sieht, wie der aufblüht, der Aska, weiß nicht, also das nimmt jeden irgendwo mit und da stehst du da und hast fast Pipi in den Augen, wenn du den vor allen Dingen vorher gesehen hast, ne? Also wie glücklich der dann ist, dass man sich so in der Form mit dem beschäftigt. So, wie gesagt, das ist ein Teil unserer Trainerausbildung hier, dass wir auch solche Fälle mal haben, die sich so begeistern lassen. Das ist natürlich wunderschön. Und wir sehen natürlich auch da, da sind jetzt den Samson, mit dem wir letztens hatten, den Julia unter den Fittichen hatte, der galt auch als schwierig. Ja, das ist eine Bulldogge gewesen. Also ist jetzt auch nicht so Mr. Brain, ne? Um das mal so zu sagen. Also der überlegt sich eben gut, welche Gedanken der verfolgt, weil Denken ja Energie kostet. So, das ist also, ne? Aber der ist halt lieb und nett und das ist wirklich ein braver Kerl.
Ich muss das zwischendrin sagen, das sind alles Vorurteile. Wir haben die Dreharbeiten für Tiere suchen ein Zuhause gemacht im Samson und das war ein Traum, oder? So, ja, das war ein Traum. Der hat alles mitgemacht, wir mussten das nicht zweimal drehen. Das sagt der Trainer jetzt nur so.
Ja, nee, das sage ich nicht so. Du hast jetzt ja ein bisschen vorweggegriffen. Also da kann man vielleicht nochmal sagen, also die anderen Trainer im Vergleich hatten natürlich mit ihren Hunden einen viel schnelleren Erfolg als Julia mit Samson. Also der hat so jede Woche mal eine kleine Sache dazu gedacht und das ging also in einer ganz, ganz mäßigen Geschwindigkeit voran mit dem. Das war jetzt gut für Julia, um auch mal, ist ja jetzt auch die Malli-Tierchen gewohnt, auch mal da so ein Faultier zu trainieren, also und tatsächlich hat der zum Schluss angefangen, Freude zu entwickeln beim Training. Hat das gern gemacht und ne, hat ja auch bei dem Dreh wirklich total abgeliefert. Also wir waren so happy damit, ja, was der da so, aber trotzdem nochmal, also wenn man jetzt mit einem Border Collie trainiert oder einem Asker trainiert und du, weiß ich nicht, hast 5 Minuten Klickertraining, ist er 3 Schritte weiter. Und beim Samson stehst du da 4 oder 6 Wochen, bevor der überhaupt mal in dein Gesicht guckt, dem er zuhört und sich dann bequemt auch auf ein Signal sich mal hinzusetzen. Er war mit allem beschäftigt und hatte gar keine Zeit, mal zuzuhören. So, also man muss natürlich da umdenken, das würde ich damit sagen. Also jeder Hund lernt in seiner Geschwindigkeit und das hast du hier im Tierheim auch, dass die, das kann man nicht an der Rasse festmachen, das kann man nicht am Alter festmachen, das kann man nicht am Typ festmachen. Das ist wie eine Schule, Leute. Ja, da ist der eine saudoof, der andere ist kuhsaudoof und der nächste ist intelligent. Das ja, ist halt so. Da muss man lernen, mit zu leben. Und also um das kurz zu beantworten, ja, es lernen alle Hunde bis zum hohen Alter. Jeder in seiner Geschwindigkeit. Das ist auch losgelöst davon, ob der aus dem Tierheim kommt oder nicht. Natürlich hat ein Hund, der mal zu Hause hatte und da ein bisschen Erziehung genossen hat und ein bisschen Training, ist immer im Vorteil, weil er gerade in der Prägephase, in der Phase des Aufwachsens, das mal kennengelernt hat gegenüber dem Hund, der meinetwegen jetzt wie die Mittelmeerhunde irgendwo aus der Prärie gepflückt wurden und eingefangen wurden. Die, ne, werden natürlich da viel, viel länger brauchen, um daran Freude zu haben und werden auch diesen Stoff nicht so schnell verfolgen. Was die dann lernen, welchem Pensum, soll es mal dahingestellt sein. Aber wenn ich eben so einen Hund haben möchte, der so intelligent ist, dann suche ich mir den auch so aus. Also den kann ich auch nochmal, der Hinweis, im Tierheim finden. Und dann darf der auch 7 oder 8 oder 9 sein. Auch ein ausrangierter Mali, den kann ich noch für Training richtig begeistern. Da haben wir auch mehrere Modelle hier.
Oh ja.
Ja, die waren am Anfang hochaggressiv. Ja, echt mega frustrierte Tierchen. Ja, die haben inzwischen richtig Bock zu arbeiten. Ne? Braucht einfach nur ein bisschen Geduld, Leute. Und muss sich vielleicht von den hohen Zielen trennen.
Und übrigens keine Autorität.
Mit keiner
Autorität. Also das, da kann ich ein Liedchen von singen, den habe ich von Sabrina, beziehungsweise den habe ich dann von Chica hat Sabrina mir aufs Auge gedrückt, da haben wir hier im Live-Talk schon mal drüber gesprochen, Aaron hat dann Daniel mir aufs Auge gedrückt und hat gesagt, mach doch mal. Da bist du mit Autorität auch nicht weitergekommen. So, und da funktioniert es komischerweise,
wie die Freund schnell vor die Wand.
Ja, nur weil der das in Frage stellt. Ja. Ne, so, und sich denkt, pff, nö. Ja,
um Ärger zu bekommen.
So, bei dem ist es Freundschaft, genau, reine Freundschaft. Ich denke, das sieht man auch. Also,
ja.
Ja, genau, und Sabrina, das hätte ich jetzt, gerade nämlich aufgegriffen. Sabrina hat ja genauso ein Geschoss, die Lou, ne, die hat Daniel hier quasi wirklich mit der Fangstange aus dem Auto holen müssen. So hochaggressiv war die zum Anfang. Und mittlerweile ist das genau das andere. Ja. Also das vielleicht nur mal, damit die Leute das draußen auch wissen. Da ist auch mit Autorität nichts mehr rauszuholen.
Nein, man muss natürlich auch ganz klar, also wer mit Menschen zu tun hat und Menschenführung, dann lernt man auch bestimmte Kommunikationsmodelle zu benutzen. So, und wenn ich halt die Autoritätskarte auf den Tisch lege, bedeutet das, dass ich mir sofort einen Kontrahent gegenüber sitze. Und damit schaffe ich ein Feindbild unter Umständen. So, das heißt, ich werde da so schnell keinen Frieden schließen, weil ich die falsche Rolle bekleide. Und wir machen es ja so, das ist ja das, was ich ja immer wieder versuche zu transportieren. Wir holen den Hund da ab, wo der jetzt steht. Den holen wir ab. Nicht wir verlangen, dass der irgendwas für uns tut, sondern wir holen den ab und nehmen den mit auf eine Reise. Und das finden die in der Regel ganz gut, weil wir uns weder mit der Vergangenheit noch mit einer Verurteilung also nicht falsch verstehen, also Verurteilung heißt, der kommt mit der und der Geschichte, der hat jetzt mal gebissen, hat dies. Und wenn man das im Kopf hat, dann ist es wie eine Verurteilung. Der ist ein Verbrecher, weil er straffällig geworden ist, so ungefähr. So, und da muss man raus. Der Hund kriegt bei uns einen Neustart. Und wir nehmen den so an, wie der ist und versuchen, den dann zu formen. Wir versuchen auch, die Vergangenheit nicht zu bestätigen, den mal wieder aufkochen zu lassen. Sondern der kriegt von uns eine komplett neue Chance. Unter Umständen benennen wir die ja auch neu. So, und dann darf der sich vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben, darf der mal was sagen. Und er darf auch mal kurz sauer sein. Und der darf sich auch entwickeln. Und da stehen viele Hunde da und sagen, wie ich darf jetzt? Ja, und das ist eigentlich so oft für uns eben der Einstieg in dieses Vertrauen, dass die Hunde begreifen, ich darf jetzt mal. Ja.
Ich gehe noch mal kurz dazwischen, Daniel, um dir einen mitzugeben. Der ist nämlich gerade in den Kommentaren drin. Und du sagst mir danach, von wem der ist.
Daniel, du sagst es auf den Punkt. Der Hund und auch der Mensch müssen gegenseitig Respekt haben. Weißt du, wer das geschrieben hat gerade? Die Doris von der Sheila. Also schöne Grüße an alle, ne? Die hat gerade kommentiert. Und ich glaube, die kann ein Liedchen davon singen. Ich glaube, zu Sheila haben wir auch schon mal ein bisschen was gesagt. Ne? Auch ein Hund mit starken Problemen. Und wo wir ganz, ganz glücklich sind, dass es da zwei Menschen gibt, die gesagt haben, die wollen wir haben. Und ich glaube, bei der wäre man auch nicht mit viel Dampf weitergekommen.
So, also ein Thema ist ja eben, soll es überall souverän sein. Also das soll das ja auch ausdrücken, also ein guter Hundeführer, also ich lese jetzt nochmal vor, was da steht, nimmt die Alpha-Rolle für seinen Hund ein. So, jetzt muss man das übersetzen. Also ein guter Hundeführer, jetzt fehlt mir schon die Idee, ich mag das Wort nicht. Ne? Hundeführer finde ich jetzt, sollte man auch in dem ganzen Theater jetzt, wo es um Diskriminierung und sowas geht, würde ich Hundeführer auch streichen. Ich finde das so doof. Echt? Also, naja, gut.
Daniel, das ist aber genau solche Begrifflichkeiten. Wir mögen den Tierschutz ja auch nicht wie Hundebesitzer.
Ja, ja,
ich besitze meine Hunde auch nicht. Ja? Ja, ja, genau. Also ich lasse mir Hundehalter vielleicht noch gefallen, aber selbst das ist teilweise schon grenzwertig.
So, nimm die Alpha-Rolle für seinen Hund ein. So, Alpha-Rolle. Dann gehen wir davon aus, also jetzt von Natur, dass ja ein Alpha-Tier in der Regel sich gegen die Konkurrenz durchgesetzt hat. So, das ist jetzt, das erklärt die Alpha-Rolle. Innerhalb des Rudels sind es ja nur die Eltern. Und da muss ja jeder mal sich umgucken, was so Eltern so alles können oder nicht können. Ne? Nur Eltern zu sein, bedeutet jetzt erstmal nicht, dass ich tolle Eltern habe, die sind besonders klug oder mit irgendeiner Weisheit gesegnet. Da kann man jetzt auch Glück und Pech haben als Kind. Ne? So, das heißt eben nochmal, die Rolle sagt erstmal überhaupt nichts aus. Wenn man das jetzt so übersetzt, dann heißt ein guter Hundeführer, das ist derjenige, der die Verantwortung hat jetzt für diesen Hund, nimmt die Alpha-Rolle ein. So, und das, was bedeutet das jetzt? Also übersetzt bedeutet das, ich habe die Weitsicht, dass ich Probleme früh genug erkenne und mich darum kümmere. So, und zwar nicht nur Probleme, die von außen kommen, und jetzt kommt der Witz, natürlich auch muss ich mich um die Dinge kümmern, die von intern kommen. So, das heißt, wenn ich jetzt für jemanden verantwortlich bin, der nicht ruhig ist, sondern der tendenziell leicht reizbar ist, dann muss ich nicht nach außen schlagen und sagen, weil der eskaliert, haue ich dir jetzt aufs Gesicht, sondern ich muss ja demjenigen sagen, und du benimmst dich jetzt mal. Das muss ich früh genug und ich muss eben auch dann wissen, wieder im Sinne der Menschenführung ist jetzt Deeskalation wichtig. Wie manage ich das jetzt? Es gibt ja eine Notfalllösung, also ich muss erstmal jetzt gucken, dass die Lunte nicht weiter brennt. Oder kriege ich jetzt ein Vermittlungsgespräch hin in irgendeiner Form, dass sich vielleicht auch beide, dass beide was draus lernen. Also auch da wieder gibt es ja zwei Lösungsansätze. Das eine ist ein massiver Konflikt, da gibt es vielleicht kaum noch einen zurück. Und das andere ist vielleicht ein Gespräch, was beiden im Nachgang noch etwas mitgibt und die können was daraus lernen. So, da muss ich schon einen Überblick haben, welches Modell haben wir denn jetzt da? Also muss ich jetzt deeskalieren oder können sie was daraus lernen? Das muss ich jetzt schon als Verantwortlicher wissen. Dann muss ich als Verantwortlicher auch wissen, wie ist denn jetzt die Gesprächsführung? Wann musst du jetzt übernehmen? Wann musst du helfen? Oder wann musst du sagen, stopp, in dem Ton sprechen wir nicht weiter? So, das kann man jetzt bei Menschen lernen und bei Hunden im Prinzip auch. Nur, dass da natürlich nicht nur der Ton und andere Sachen, es ist ähnlich, also die Parameter sind ähnlich, man ist gereizt, man fährt sich ein bisschen an die Wand, man regt sich auf, man versteht sich nicht, bla bla bla, es bauen sich Spannung auf. So, und das muss ich halt sehen, das ist der Teil, der identisch ist. Und auch Probleme zu lösen oder auch die Kompetenz zu besitzen, zu erfassen, beispielsweise wie müde ist mein Miteinander. Also das, was ich jetzt, ich kann ja einen Hund dabei haben, drei oder fünf, und ich muss sehen, wird jetzt einer müde, wird jetzt der eine stinkig, muss der was zu essen haben, muss er ein Schläfchen machen, muss der jetzt mal spielen, muss er vielleicht mal was machen oder was auch immer, denn auch diese Stimmung überträgt sich dann auf die anderen Hunde. So, das heißt, ich brauche ein Höchstmaß, im besten Fall an Empathie, eine gute Voraussicht, also ein gutes Bauchgefühl auch, und ich brauche Konzepte und Erfahrung. Und wenn ich das mische, dann wird auch ein Kuchen draus. dann kann ich damit prima was anfangen. Das muss ich aber nicht unbedingt jetzt, wo ich mir keinen Button auf die Jacke machen, sage, ich bin jetzt die Alpha. Wer das tun muss, dem fehlt nämlich was im Topf von diesen Zutaten.
Im Normalfall die Empathie zu wissen, wo er sich in die Gruppe mit einfügen sollte auch mal.
Oder auch die Kompetenz. Mhm. Ja, also man muss sich immer natürlich vor Augen führen, da wo die Kompetenz endet, wird der Mensch laut. So, das heißt, wenn es laut wird, weiß auch der Hund, dass da jetzt die Kompetenz zu Ende ist. Und wer schreit, hat immer Unrecht, genau. So, das wissen auch die Kinder. Das heißt, sobald es dann laut wird, haben sie ihr Ziel erreicht, nämlich die Eltern aus dem Konzept gebracht. Und die wissen, wenn du jetzt lange genug bohrst, dann brauchst du in der Zeit, in der du jetzt bohrst, die schindest du für dich raus, solange brauchst du dein Zimmer nicht aufräumen. Nur mal ein blödes Beispiel. Bringt zwar am Ende dann doch nichts, aber es ist ja immer, also von Lernwesen, der versucht, den anderen zu manipulieren und an der eigentlichen Umsetzung der Aufgabe zu hindern, wie auch immer. Das machen auch Hunde genauso. Die sind da sehr erfinderisch. Ne? Gibt ja auch Hunde, die verhaltenserfinderisch sind. Also die kommen jeden Tag mit einer neuen Idee. Ne? Finde ich total witzig.
Philipp, kannst du da ein Liedchen von singen? Ja? Hast du so einen Patienten zu Hause, sagst du?
Verhaltenskreativ, genau. Das ist auch der Floki. Ich finde das mega lustig. Andere Leute nervt das kolossal, weil sie sich jeden Tag auf was Neues einstellen müssen. Wir finden das witzig, weil er zeigt ja nur, dass der Hund clever ist und sich mitteilen möchte und auch Ideen hat. Das finden wir jetzt nicht so schlimm, ganz im Gegenteil. Wer Ideen hat, der kommt auch weiter im Leben. Ne? So, und der kann sich auch mitteilen. Und das ist eben auch eine Sache, die wir gelernt haben. Die falsche Autoritätsform verhindert eben, dass der Hund sich mitteilt, auch ein Kind sich mitteilt und auch hat nicht den Spaß am Lernen. Und unsere Hunde teilen sich immer mehr mit. Ja, was wir sehen, dass ein Hund, der jetzt Zweier ist, drei ist, dass der so intensiv mit einem kommuniziert, dass der jede Mimik auch lesen kann. Der weiß genau, was wir vorhaben. Und wir wissen auch, was der Hund vorhat. Ja, also wir können in unseren Hunden enorm gut lesen, wissen genau, was jetzt gerade der Plan ist. Ob die Idee gut ist oder nicht, das kann man dem im Gesicht ablesen. Und so ist natürlich auch die Beziehung viel, viel intensiver zu so einem Tier, wenn man den besser lesen und interpretieren kann. Aber das ist eben, Kommunikation wächst zwischen Mensch und Hund. Ne? Aber das ist auch unser Bestreben. Und viele sind ja schon raus, wenn es heißt, ich weiß nicht, wie mein Hund die Rute trägt, oben oder unten. Ich weiß auch nicht. Ich denke mal, oben ist prima. Ja, der muss die oben tragen, sonst geht es dem nicht gut. Und da frage ich dann immer die Herren in der Gesellschaft, und wie ist das bei dir so?
Ist rechts oder links?
Nee, vor allem oben oder unten. Ja?
Immer oben.
Ja. Immer oben. Das ist so anstrengend, ja. Und vor allen Dingen.
Aber ist das, funktioniert es da?
Ja, das ist eben das Problem. Also wenn das eine funktioniert, setzt das andere aus. Das sagt man den Männern nach. Aber der singt so geil. Du bist eine Pflaume. Ja, also Entspannung sieht ja so aus, dass die Muskeln sich entspannen. Und dann sollte einem schon sagen, wer mal in der Schule was von Schwerkraft gehört hat, wo dann die Route ist, nämlich unten, dann erklärt sich das von selbst. Ne? So, und dass der die auch mal hochtragen kann, ist okay. Aber wer das permanent macht, das ist so wie bei einem Menschen, der den ganzen Tag lächelt, hat eine Verhaltensstörung. Oder in der ganzen Tag ein Gesicht zieht genauso. Und das sehen wir bei den Hunden auch genauso, also angepasstes Verhalten. Die können die Rute mal hochtragen, aber die sollen sie auch, wenn sie sich entspannen, runternehmen und sollen relaxen, um Energie zu schöpfen. Und das muss man denen auch so ein bisschen beibringen. Das kann man übrigens auch erklickern. Also man kann dem Hund bewusst machen durch einen Klicker, du trägst die Rute hoch oder du trägst die Rute niedrig. Das ist bei den nervösen Typen beispielsweise, dauerangespannten Hunden, kann man auch durch Klicker erreichen, dass den Hunden das bewusst wird. Nur mal so am Rande erwähnt. So, okay. Nächstes Thema.
Ja, ich nehme dir den jetzt nochmal weg, genau. Ich würde schon fast, also wir sind schon bei 20 Uhr wieder, das ist der Wahnsinn, genau 20 Uhr, dass wir so langsam zum Ende kommen. Ich hätte noch bestimmt drei Stück und ich würde das anders machen. Ich merke, also auch, dass das Thema liegt. Wir müssen mal gucken, ob das jetzt hier, das werden wir im Nachgang für uns auch nochmal besprechen, aber wir zählen auch auf euer Feedback. Also gebt uns da mal im Nachgang Feedback, wie ihr das fandet, dass auch wenn es nur wenig war, mit den Hunden hier vorgeführt wurde. Auch die kleine Heuboje da im Hintergrund. Ja. Ja, jetzt bist du interessant. Jetzt ist Ruhe. Okay.
Hauptsache die Vögel im Hintergrund haben Ruhe gegeben. Sarah hat sich hier die ganze Zeit bekichert, weil die unsere Sittiche hinten noch gehört hat. Also im nächsten Raum stehen welche und die konnte man dann zwischendurch auch hören. Konnte man das hören, Sarah? Konnte man unsere Vögel im Hintergrund hören? Die Sarah hört parallel hier zu. Okay, also, wir machen mal Folgendes. Ich glaube, dass das Thema so spannend ist und dass es noch tausende Mythen gibt. Ihr da draußen seid gefragt. Schickt uns die doch einfach mal per E-Mail. Schickt uns die per E-Mail, wir sammeln die und wir gucken, dass wir den, ich sag mal, übernächsten, das muss ja nicht direkt der nächste sein, aber dann wieder einen vorbereiten. Und dann haben wir ja vielleicht auch ein paar Themen, wo wir sagen können, Mensch, das können wir mit dem Hund mal vorführen. Oder können auch zeigen, das ist Quatsch. Ja, also solche Dinge funktionieren anders. Ich würde jetzt zum Abschluss nochmal, wir haben noch so 2, 3 Kommentare drunter. Gut, wie gesagt, der Philipp weiß schon, dass er bei Monika dann jetzt eine Aufgabe hat. Sie möchte, dass der Rocco shapen lernt. Dann hat die Doris noch geschrieben, wenn wir doch mal ehrlich sind, Menschen werden nur bestraft und Tiere werden dann eingeschläfert. Was ist das für eine Gerechtigkeit? Ich denke, das können wir unterschreiben, das ist auch so. Da kommen wir genau in den Problempunkt, wo der Daniel gerade schon so ein bisschen angerissen hat. Ne? Was ist dann bei einem Fehlverhalten? Ich denke, das sollte alles auf einer etwas anderen Ebene stattfinden. Klar, das könnte ich an unserer Stelle hier noch sagen, wir sind ein Tierschutzverein, wir setzen uns für diese Rechte natürlich auch ein. Aber das ist ja auch der Grund, warum wir das mit der Resozialisierung machen. Also ne, diese Hunde haben eine Chance verdient und die haben halt bisher keine wirkliche Chance gehabt. Da will er nochmal. So, Moment.
Ja, und natürlich gerne auch diese Aufklärung betreiben, um mal mit dieser Dominanz und Alpha Rolle da aufzuhören. Sicherlich, also ich will ja nicht sagen, dass es komplett ohne Autorität geht, ja, aber es soll eben nicht der Anfang sein, es soll nicht das Transportmittel sein und durchgängig in der Erziehung. Das natürlich, ich habe ja auch so einen pubertierenden Schnösel jetzt zu Hause, das Thema über die Strenge schlägt und ich muss dem mal kurz streng in die Augen gucken. Ja, und er sagt dann auch, oh, das ist mir so rausgerutscht. Aber nochmal, die Basis ist Vertrauen, die Basis ist Respekt. So, und wenn ich denn jetzt, wir haben 1,5 Jahre jetzt eine intensive Beziehung aufgebaut. Und wenn ich dem dann mal scharf in die Augen gucke, ich muss dem überhaupt nichts tun. Ja, der weiß dann, oh, aus Erfahrung, ich bin jetzt ein bisschen drüber. Ich glaube, ich habe es verstanden und gehe da mal. Also es ist da überhaupt nichts Ernstes nötig, sondern es gehört mit zum Beziehungsaufbau, dass man sich versteht, also auch im Ernstfall. Und ja, klar. Na klar. So, also das ist aber eine Sache, nochmal, das ist eine erlernte Geschichte, wo dem Hund eben nichts getan, er wird nicht gedroht, da wird nicht wütend, also ich bin dann nicht sauer, ich bin nicht laut. Na, klar bin ich schon mal genervt, dann bin ich mal laut. Wenn ich sage, jetzt ist aber nicht Schluss oder ist gut. Aber das ist eben keine Maßnahme, sondern eine Meinung. Ich projiziere das dann nicht auf den Hund, sondern ich stelle das dann für mich fest und dann wird vielleicht mal ernst geguckt und dann sortiere ich die mal eben. So, und das wissen eben auch meine Hunde. Wenn ich aufstehe, verschwinden die sich nicht oder ducken die sich nicht ab in der Erwartung, dass ich jetzt böse bin, sondern dann bleiben die, halten die kurz inne und dann trollen die sich auf ihren Platz und dann ist es auch gut. Und wir haben es ja gerade beim Floki ja auch gesehen. Der weiß genau, wann ist Aktivität. Ja. Und wann ist Ruhe? Und wenn er es dann trotzdem mal versucht und er wird dann mal frech, braucht der Philipp auch nur gucken. Dann sagt er, oh, na gut, dann bin ich eben ruhig. So, und nochmal, der Punkt ist eben, dass diese Ruhe von klein auf ritualisiert aufgebaut wird. Der wird natürlich mal in Frage gestellt. Natürlich hat er mal auf was anderes Bock. Das ist ganz normal. Ja, aber dann setzt man das in Ruhe durch. Und das ist das, was die von uns kennenlernen. Wir machen das in Ruhe. Und am Ende ist es sowieso die höchste Autoritätsform, wenn man sich einem Problem widmet und sagt, und das sitzen wir jetzt aus. Das ist die höchste Form der Autorität, die Zeit und die Geduld mitzubringen, das jetzt auszusitzen. Und das ist das, was wir tun. Und das erzeugt diesen Respekt, nicht Angst. Das ist ein himmelweiter Unterschied.
So. Jetzt müssen wir so langsam zum Ende kommen. Sind noch Kommentare reingekommen, die auch genau das sagen? Die Manuela zum Beispiel hat kommentiert, von der Heuboje Finn, ne? Stellt auch schöne Grüße von zu Hause und sagt auch, das Thema bitte weiter ausweiten. Sie gibt uns nächste Woche schon Themen rein. Also, okay, ist versprochen. ist versprochen, Leute, machen wir. Wir machen uns intern Gedanken, auch wie wir das umsetzen können. Ich glaube, dass das so schon mal ein cooler Beginn war. Wir hatten, Daniel und ich hatten schon mal darüber gesprochen, dass wir das mal machen müssen, euch das aktiver zeigen müssen. Das ist jetzt so der erste Art, wie wir es machen. Einen möchte ich noch vorlesen von Sarah. Ist aber nicht die Sarah, die hier sitzt, das weiß ich hundertprozentig. Dieser Live-Talk ist echt super. Ich habe mir schon fast alles anhören dürfen. Ja, tut das bitte auch. Also hört euch die anderen Folgen noch an. Dafür sind sie da. Man kann sie runterladen als MP3 mit unterwegs nehmen. Bitte? Die Mythen gemeint. Ach so, ja, ich habe mir schon fast. Okay, ja, da stand ich jetzt am Schlauch. Okay, danke. Ja, das umso mehr. Okay, also ist das auch wieder in die Richtung, wir sollen davon mehr machen. Wie gesagt, versprochen machen wir. Das nächste Mal würde ich trotzdem gerne das alte Thema nachholen. Das heißt, das nächste Mal habe ich keinen Hundetrainer hier, sondern habe ich zwei andere Gäste hier und wir reden diesmal über Katzen. Ich würde mich freuen, wenn die Hundeleute trotzdem einschalten, weil eigentlich ist das kein unspannendes Thema. Und jetzt nochmal so ein kleiner Appell. Leute, geht auf Instagram, geht auf Facebook, geht auf unsere Seiten dort. Da ist ein Beitrag zum Goldenen Fressnapf. Klickt den an, kommentiert den, teilt den, pusht den. Und dann hört ihr in anderthalb Wochen mal was von uns, weil nächste Woche erfahren wir da schon so ein bisschen was. Aber bitte, bitte, bitte unterstützt uns da nochmal, damit dieser Live-Talk nochmal, also ihr seht, wir geben uns Mühe, wir wollen noch weiter hinaus und soweit wir jetzt schon gekommen sind, ich glaube, Daniel, wir können das Format auch nicht mehr einstellen. Also ich glaube, genau, also wichtig, ich kriege das gerade von meiner Frau noch gesagt aus der Regie, ihr müsst den Originalbeitrag teilen. Das machen nämlich manche, dass sie den normalen Beitrag von uns kommentieren. Nee, bitte den Originalbeitrag vom Fressnapf, weil nur das wird gezählt. Ja, Mensch, das war wieder mal eine Stunde Live-Talk. Es war eine Freude, dass ihr dabei wart. Ich sag schon mal an der Stelle danke, danke, danke und sag schon mal ciao, aber ich weiß, die anderen wollen auch noch. Also wollt ihr erst so euch irgendwie so, ihr müsst nur... Ihr müsst ja nur verrückt in die Kamera winken. Und dann will bestimmt der Daniel auch nochmal Tschüss sagen.
Ja, ich sage im Namen von Sabrina und Philipp und vor allem Floki und Aska mal Tschüss. Das haben die ganz gut gemacht. Und man merkt jetzt langsam, die haben jetzt auch den Papp auf. Ist jetzt genug für die. Können wir gerne machen. Also wir können gerne noch so ein paar Sachen mit den Hunden zeigen. Das ist gar kein Problem. Müssen natürlich immer ein bisschen drauf achten, jetzt der Floki ist das gewohnt, der ist immer mit dabei, für den bedeutet das nichts. Und Aska wird nämlich, genau, der war eben schon ein bisschen müde und der ist jetzt auch schon bettfein, für den kam das Sandmännchen schon um 19 Uhr, ne? Und da müssen wir jetzt gucken, dass wir die jetzt auch langsam ins Bettchen bringen, ne? Ja, Leute. Wie sagt der Trainer vorne, nach dem kommt hoch. Ja, genau, genau. So, aber haben sie toll gemacht. Also ich fand es super, waren ein paar Sachen bei, die man schön zeigen konnte, anschaulich machen konnte. Übrigens auch dieses Hochgehen eben von Aska auf den Arm und sowas, der hatte auch mit Berührung Probleme. Also es war auch Teil des Trainings, eben klar zu machen, er darf Menschen nach Aufforderung berühren, darf so hochkommen und damit er das eben auch anders verknüpft. Ja, genau. Und da Vertrauen fasst, weil er wartet eben auf die Aufforderung, aber er tut es jetzt eben. Und das war vorher immer ein bisschen problematisch. Ne? So kann man dem auch so ein bisschen über den Trickbereich und mit Klickern dahin bringen, dass man ihn nicht zu sehr auffordert und irgendwo hindrücken will, sondern darf es jetzt dann eben ausprobieren, so kann man den formen. Das mal nochmal kurz zur Erwähnung zu Aska. Ja, Leute, vielen Dank. Teilt unbedingt das Video. Ich finde das ganz toll, dass ihr uns da unterstützt. Vielen Dank und euch ein schönes Restwochenende noch.